Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die KI-Rallye an der Börse stockt, dafür läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Liefern die Unternehmen an der Wall Street? Können sie die Erwartungen schlagen oder bremsen Inflation und der hohe Ölpreis? Wir schauen auf die aktuelle Lage an den Märkten. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, sie geht wieder los, die Berichtssaison. Noch sind wir ganz am Anfang, aber gibt es schon einen Trend?
Ja, ich würde sagen, Jessica, es gibt einen deutlichen Trend und der geht in die Richtung, dass die Unternehmen, ich sage das selten an der Börse, aber geradezu phänomenal berichten. Wir liegen in den Vereinigten Staaten von Amerika bei einem Plus blended, bedeutet also die Unternehmen, die bisher schon berichtet haben und wenn der Rest sozusagen in line mit Erwartungen kommt, von 26%.
Wow.
Ja, das ist wirklich eine Zahl, die ist sehr beachtlich. 90% der Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen. Und das sieht man eben eigentlich nie, wenn man nicht gerade aus einer Rezession kommt. Weil eine Rezession ist normal, dann sind die Unternehmensgewinne ja vorher stark gefallen und erholen sich dann wieder. Das jetzt sozusagen ohne Rezession eine solche Berichtssaison hinzulegen, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, und es macht auch Spaß zuzugucken und morgens die Nachrichten zu lesen, was da am Abend vorher wieder los war. Traditionell geht's ja mit den Banken los. Wenn wir mal so ein bisschen auf Branchen schauen, wie ist das abgelaufene Quartal bei den großen amerikanischen Banken gelaufen?
Ja, Jessica, auch die Banken haben hervorragend berichtet. Sie haben im Wesentlichen alle die Erwartungen übertroffen, was insbesondere auch am Börsenhandel lag mit den Volatilitäten um den Krieg am Persischen Golf, konnte hier gutes Geld verdient werden und insofern ist es vielleicht nicht überraschend, dass die Banken wirklich sehr gute Berichte vorgelegt haben.
Stichwort Krieg am Golf, die Straße vom Hormuz, mal offen, mal geschlossen, man verliert langsam ein bisschen den Überblick. Da ist natürlich immer der Ölpreis ein Thema. Nun gibt es Branchen, die profitieren von einem hohen Ölpreis und andere leiden. Gibt es da auch schon aktuelle Zahlen oder Tendenzen?
Ja, natürlich. Es ist vor allen Dingen die Energie, nicht überraschenderweise neben der Technologie, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen, die hier die Gewinne treibt. Also in den USA sehen wir bisher einen Gewinnplus bei der Energie von knapp 120%. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Aber auch in Europa sind es weniger Unternehmen bisher, aber 125%. Die die Energie hier zulegt und das sind natürlich dann vor allen Dingen Öl- und Gaskonzerne, aber auch Versorger, die wegen der Engpässe im Persischen Golf beziehungsweise an der Straße von Hormuz höhere Preise nehmen können und das dann eben in Margen und Gewinne übersetzen.
Weniger begeistern dürften uns wahrscheinlich die Zahlen der großen Airlines. Gibt's da schon was? Die leiden ja unter den hohen Energiepreisen.
Die Airlines haben natürlich dieser Tage einen nicht so einfachen Stand mit den explodierenden Energiepreisen, die sie natürlich, Stichwort Kerosin, auch hart treffen. Sehen wir, dass Airlines beispielsweise in Europa year-to-date negativ sind und jetzt gerade auch mit der neuerlichen Eskalation am Persischen Golf nochmal nachgegeben haben. Auch in der Berichtssaison war nicht alles richtig gut, aber wie gesagt, das überrascht natürlich nicht. Vor dem Hintergrund, dass wir hier so hohe bzw. gestiegene Kerosinkosten haben.
Schauen wir auf ein paar andere Branchen. Eine, du hast sie vorhin schon angesprochen, darf natürlich nicht fehlen, die Technologiebranche. Die KI-Rallye an den Märkten, die stockt ja gerade ein wenig, nicht nur an der Wall Street, auch in Südkorea und anderswo. Die Mag 7, unsere glorreichen 7, laufen auch nicht mehr so sensationell an der Börse in diesem Jahr. Sie haben ein Performance-Problem, war zu lesen. Wie läuft Tech? Wie laufen die Quartalszahlen rein?
Ja, die großen Technologiekonzerne, gerade in den Vereinigten Staaten, kommen noch. Sie stehen jetzt in Kürze auf der Agenda. Da können wir also noch nicht zu viel sagen. Die Tech-Konzerne, die bisher berichtet haben, insbesondere auch aus dem Bereich der KI-Infrastruktur, sowohl in Korea, in Taiwan, in Europa, aber auch schon in den Vereinigten Staaten gab es da erste Unternehmen, haben alle sehr, sehr gut berichtet. Nichtsdestotrotz stockt die Rallye, weil die Investoren doch immer wieder sagen, werden die Unternehmen denn in der ausreichenden Zahl künstliche Intelligenz adaptieren und damit Rechenkapazitäten buchen bzw. kaufen oder kommen die Produktivitätsfortschritte eben nicht bzw. müssen die großen Hyperscaler auf Kapitaldisziplin achten und weniger investieren. Und dann natürlich sind immer wieder die Unternehmen betroffen, die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also da ist tatsächlich eine vehemente Diskussion an der Börse entstanden. Und ja, zuletzt trotz sehr guter Ergebnisse sind auch die Unternehmen der künstlichen Intelligenz Infrastruktur ein Stück weit zurückgelaufen. Das würde ich aber noch nicht, obwohl es mittlerweile schon Bärmarktniveau hat, als zu beängstigend begreifen, denn sie sind im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr stark gestiegen. Und dass diese Diskussion dann aufkommt, ist, glaube ich, richtig. Und da wird ein bisschen Luft mal aus dieser Spekulation herausgelassen. Nichtsdestotrotz sind die Bewertungen mittlerweile relativ günstig, weil die Gewinne mehr gestiegen sind als die Kurse. Und sollten sie jetzt in den kommenden Berichten dann auch die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern wieder übertreffen können, dann würde ich davon ausgehen, dass die Hosse sich auch fortsetzt.
Und wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen?
Na, da gab es auch schon ein sehr prominentes Beispiel in den Vereinigten Staaten. Dann geht es natürlich sehr, sehr stark in die andere Richtung. Also ein großes amerikanisches Unternehmen ist da mit einem Schlag um 25% gefallen. Also ja, die Erwartungen müssen nicht nur erfüllt, sondern sie müssen mit Sicherheit übertroffen werden. Wie gesagt, bisher ist das den meisten gelungen. Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Auch die Hyperscaler schreiben gute Gewinne, aber hier sind es eben die hohen Investitionen, die in Frage gestellt sind. Bei der Infrastruktur ist es die Frage, ob die Gewinne denn immer noch so kommen, sollten die Investitionen nicht mehr so stattfinden. Und bei der Software ist es eben die Frage der Disruption, obwohl wir auch da weiterhin oder momentan noch gute Gewinne sehen. Wie gesagt, ganz konkret für die großen Tech-Konzerne der Vereinigten Staaten können wir dann beim nächsten Podcast darüber sprechen, weil die in den nächsten Tagen bzw. Wochen reinlaufen werden.
Also das Thema Berichtssaison wird uns in den nächsten Wochen sicherlich noch nicht loslassen. Irgendwann geht's ja auch in Europa richtig los. Wir hängen ja mal ein bisschen hinterher. Lass uns aber auch noch mal auf die Wirtschaftsdaten gucken und vor allen Dingen auf die Geldpolitik. Die US-Inflation ist stärker gefallen als erwartet. Wie kommt das?
Ja, wir haben sicherlich eine gewisse Konsolidierung gehabt bei den Energiepreisen mit der Waffenruhe im Mittleren Osten. Jetzt zuletzt mit der Eskalation sind die Preise wieder gestiegen, aber sind natürlich immer noch weit davon entfernt, wie sie am Anfang des Konfliktes waren. Also wir waren jetzt zuletzt mal kurz über $90 pro Barrel, sind mittlerweile wieder drunter gefallen. Es bleibt eine unübersichtliche Lage. Es gibt nach wie vor keine Lösung. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, neben eben den Erwartungen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen nicht senken wird, sondern möglicherweise sogar anheben, dass es hier kaum Zweitrundeneffekte gegeben hat. Und deswegen ist die Inflation tatsächlich zurückgegangen, sowohl was PCE angeht, aber auch was den normalen Konsumentenwarenkorb angeht. Auch die Produzentenpreise sind ein Stück weit gefallen und man sieht es auch in den Erwartungen der Konsumenten. Insgesamt läuft die amerikanische Volkswirtschaft nach wie vor recht ordentlich. Surprise-Indizes, also die tatsächlichen Ergebnisse auf der makroökonomischen Seite versus den Erwartungen, da sieht man, dass die tatsächlichen Ergebnisse sogar besser sind, als erwartet worden war. Das wird dann im sogenannten Surprise-Index aufgenommen und der ist auf recht ordentlich hohem Niveau. Also eine Rezession ist im Moment in den USA sicherlich nicht zu befürchten.
Es gibt, glaube ich, für alles einen Index, sobald man sich der Börse nähert. Was heißt das Ganze, das ist gerade schon angesprochen, für die Geldpolitik der Fed? Also Senkung auf keinen Fall im Moment, aber eine Erhöhung der Zinsen bei der nächsten Notenbanksitzung?
Ja, bei der nächsten möglicherweise noch nicht. Zumindest preist das der Markt nicht ein. Er preist es dann für September, Oktober ein, dass die Fed tatsächlich einen Schritt hier nach oben machen könnte. Im weiteren Jahresverlauf bzw. 2027 dann sogar ein zweiter Schritt nach oben. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so kommen wird. Hängt natürlich auch sehr stark von den Entwicklungen am Persischen Golf ab. Aber die amerikanische Notenbank hat hier, wie gesagt, auch verbal über Kevin Warsh, den neuen Notenbankgouverneur, Zeichen gesetzt. Und insofern müssen wir mal schauen, wohin die Inflationserwartungen denn dann wirklich tendieren und ob die Notenbank handeln muss oder ob sie tatsächlich es bei dieser verbalen Intervention belassen kann, möglicherweise sich die Lage am Persischen Golf wieder beruhigt und die amerikanische Notenbank dann 2027 wieder den Rückwärtsgang einlegt, also dahin geht, wo man ja sie am Anfang des Jahres 26 erwartet hat, nämlich dass sie die Zinsen senken könnte.
Die Europäische Zentralbank, die EZB, die tagt am Donnerstag. Was ist da zu erwarten?
Da ist zu erwarten, dass sie die Zinsen belässt, wo sie sind und auch möglicherweise im Herbst einen zweiten Schritt macht. Da gibt es auch unterschiedliche Stimmen aus der Europäischen Zentralbank. Frau Schnabel sagt, dass sie eher Inflationsgefahren sieht. Frau Lagarde beruhigt die Märkte ein wenig. Also ja, kann gut sein, dass die Europäische Zentralbank hier nochmal ein Zeichen setzen möchte, auch im Sinne präventiv gegen Zweitrundeneffekte vorgehen zu wollen. Allerdings würde ich dann auch glauben, dass die Europäische Zentralbank 2027 die Zinsen eher wieder senkt, sollte sich die Lage eben am Persischen Golf beruhigen und die Energiepreise wieder ein Stück weit nach unten kommen.
Bevor wir noch ganz kurz auf Bitcoin und Gold kommen, müssen wir noch über das Wetter reden. Die Trockenheit bringt zunehmend Probleme bei einer der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands, das ist der Rhein. Was heißt das denn für Lieferketten, Transportkosten und am Ende für das deutsche Wirtschaftswachstum?
Ja, die Wasserwege, nicht nur die Meereswasserwege, sondern auch die Flüsse sind von überragender Bedeutung beim Transport von Gütern und Waren. Und deswegen sind natürlich die Niedrigstände, da guckt man ja immer besonders auf Kaub am Rhein, wie hoch da die Pegelstände sind. Und sie sind mittlerweile eben so niedrig, dass die Schiffe voll beladen nicht mehr da durchfahren können. Es bräuchte dringend Niederschlag, um das zu ändern, und passiert das nicht, müssen dann die Waren auf Züge oder LKWs umgeladen werden. Das verursacht natürlich entsprechende Kosten. Also die Unternehmen haben davor gesorgt, sie könnten das tun, aber die Kosten werden natürlich auch dadurch nochmal steigen. Das ist schon richtig. Insofern muss man da sicherlich auch einen Blick drauf haben, ob und wie sich diese Pegelstände in den nächsten Wochen weiterentwickeln werden.
Der Bitcoin, der Preis für die bekannteste Kryptowährung, ist Anfang Juli auf seinen tiefsten Stand seit 21 Monaten gefallen. Seit seinem Höchststand, das war glaube ich im Oktober 25, ist das Marktumfeld doch deutlich eingetrübter. Was ist denn da der Grund? Keine Lust mehr auf Bitcoin?
Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, Jessica, dass man natürlich analytisch keinen Preis ableiten kann, weil es eben keinen Zahlungsstrom, keinen Cashflow hinter Bitcoins gibt. Ich glaube, oder wir haben festgestellt, dass sie sehr viel stärker korrelieren mit Technologieaktien, dass sie sicherlich auch ein Stück weit zinssensibel sind. Und wir sehen ja Kevin Warsh und seine Betonung der Geldwertstabilität für Amerika und für die amerikanische Notenbank. Und da sind dann die zweijährigen Zinsen insbesondere deutlich gestiegen. Das lastet dann im Sinne der Opportunitätskosten eben auch auf dem Bitcoin. Und insofern sind es, glaube ich, im Moment zwei Faktoren, die hier zu nennen sind. Das eine ist der Rücklauf der Technologiewerte und das zweite sind eben die gestiegenen Zinsen, gerade im kurz laufenden Bereich, also bis 2 Jahre, die hier auf dem Bitcoin und auf den Cryptocurrencies insgesamt drücken.
Zinssensibel reagiert auch der Goldpreis. Da scheint die Rallye irgendwie zu enden, schon zu Ende zu sein. Zumindest gab es einen ziemlichen Kursrücksetzer. Goldfans brauchen starke Nerven, oder?
Ja, da gilt das Gleiche mit Bezug auf die Zinsen. Hier muss man auch vor allen Dingen den Dollar noch beobachten. Also der starke Dollar drückt dann auch ein Stück weit auf den Goldpreis. Und wir hatten es, glaube ich, hier an der Stelle auch schon gesagt, es gibt ja zwei prominente Notenbanken mit der Türkei und Indien, die Gold verkauft haben, um Liquidität zu schaffen. Erstens, um die eigenen Währungen zu stabilisieren. Zweitens, um Energie kaufen zu können. Also insofern, ja, ist auch Gold hier momentan betroffen von diesen Entwicklungen, insbesondere auch um die Straße von Hormuz und den Persischen Golf. Ich würde aber auf mittlere und längere Frist erwarten, dass die Notenbanken gerade der Entwicklungs- und Schwellenländer Gold weiter kaufen werden und in ihre Währungsreserven übernehmen. Und deswegen würde ich glauben, dass nach dieser Konsolidierung und wenn Gold einen Boden gefunden hat, der möglicherweise ja bei 4.000 Dollar pro Unze oder um die 4.000 Dollar pro Unze liegen könnte, dass Gold dann wieder steigen wird Richtung 2027.
Wir haben jetzt auch viel über die Berichtssaison gesprochen. So eine Berichtssaison, das Wort ist ja auch schon öfter gefallen, kann auch immer mal wieder Überraschungen und damit Kursschwankungen uns präsentieren. Wie gehe ich damit als Anlegerin denn um? Ich bin ja eher langfristig unterwegs, Augen zu und durch oder vielleicht auch mal ein bisschen was nachkaufen.
Ja, wie bei allen Volatilitäten, Jessica, muss man eben immer entscheiden, hat sich die Welt wirklich geändert? Und wir haben ja schon bei der künstlichen Intelligenz insbesondere darüber gesprochen, dass es einfach noch nicht wirklich entschieden ist, ob die Produktivitätsfortschritte für die Unternehmen und dann auch für die Volkswirtschaft folgen werden. In der Vergangenheit war das typischerweise der Fall. Also wir erinnern alle an den berühmten Ausspruch von Robert Solow, Nobelpreisträger 1987 und in Anführungsstrichen Erfinder der Wachstumstheorie, der gesagt hat, ich sehe die Computer, aber die Produktivität sehe ich nicht. Und so könnte das natürlich hier auch sein, dass es einfach etwas länger dauert. Es gibt aber auch prominente Stimmen, die das in Zweifel ziehen und sagen, die Produktivität kommt eben nicht. Und genau das ist die Diskussion an den Börsen. Also man muss da eine Meinung entwickeln. Ich glaube, dass wir noch sehr viel mehr an künstliche Intelligenz sehen werden. Aber ich habe da Indikatoren für. Aber wie gesagt, ich möchte trotzdem auf diese Diskussion verweisen, weil ich natürlich auch nicht weiß, was alles in Zukunft passiert. Andere Bereiche, wenn ich beispielsweise auf die Energie gucke, da wird es zweifellos so sein, sollte es in welcher Form auch immer und wann auch immer eine Einigung am Persischen Golf geben, dass die Energiepreise fallen werden. Wir haben grundsätzlich genug Gas und Öl auf der Welt und wir bauen ja auch die Alternativen aus. Insofern würde ich nicht darauf wetten, dass die Gewinnsteigerungen gerade in dem Energiebereich, also fossile Energien, so weitergehen, wie das im Moment der Fall ist. Also da wäre ich schon eher skeptischer. Sollte sich eine Beruhigung ergeben, werden sicherlich diskretionärer Konsum, Industrie, Grundstoffe wieder mehr gefragt sein. Dann kommen die Fiskalpakete ins Spiel. Dann geht es um Infrastruktur und um Aufbau. Und insofern wären das Sektoren, die dann sicherlich besser performen könnten.
Das wird ganz sicherlich ein Thema sein, über das wir in den nächsten Wochen und Monaten auch sprechen müssen und auch wollen. Bis hierhin danke ich dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.